zwei Jahren habe ich zum ersten Mal hier gepredigt. Damals kannte ich die CC nicht, hatte nur gehört, Kirchenkino, will ich mal vorbeikommen. Prediger vor mir wie Arthur Schmidt. Also ich habe mir viel, viel Mühe gegeben, als ich zum ersten Mal hier gepredigt habe, zwei Jahre ist es her. Vor einem Jahr habe ich zum zweiten Mal hier gepredigt. Damals trug sich die Gemeinde mit dem gefährlichen Gedanken, einen Pastor zu engagieren, eventuell mich. War so eine Art, naja, eine Predigt, wo ihr mal zuhören wollt, wie ist er denn so? Also habe ich mir viel, 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 viel Mühe gegeben. Heute ist es ein wenig anders. Ich bin drin, kann man sagen. Ne? Ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Ihr werdet mich so schnell auch nicht los, dafür seid ihr zu nett, um mich gleich wieder zu feuern. Also für mich ist die ganze Sache sehr viel entspannter heute. Für euch nicht, weil ihr werdet jetzt gleich zuhören und wissen, den müssen wir jetzt öfter so aushalten. So, also, könnt ihr euch jetzt selbst überlegen, wie viel Mühe ich mir heute gegeben habe. Und es gibt noch eine ganz kleine Spaßbremse für diese Predigt. Und zwar das Thema Gebet, Kontakt mit dem Unsichtbaren. Das klingt sehr spacig, aber ich überfalle euch gleich mal mit einer entwaffnenden Offenheit. Es ist eigentlich nicht das Thema, wo meine Stärke liegt. Ich weiß zum Beispiel, ich bete eigentlich zu wenig. Ich bin Pastor, keine Sorge, ich bete nicht nie. Ich bete, aber ich weiß, eigentlich habe ich zu wenig Kontakt noch mit dem Unsichtbaren, wie ich es haben könnte. Ich weiß, hier liegt eigentlich eine Schwäche von mir. Manchmal gibt es das, dass ich einfach keine Lust habe zu beten. Ist wahr. Tischgebet zum Beispiel. Ja, wir beten immer vor dem Essen. Meistens, nicht immer, mache ich das. Und in zwei Dritteln der Fälle, in drei Vierteln der Fälle, bete ich einfach irgendwie so Reinform, ja? So immer das Gleiche. Selina, unsere Älteste, sagte kürzlich zu mir, als ich das wieder gebetet habe, Papa, meinst du nicht, Gott hätte mal was anderes verdient? Das kennt er schon. Manchmal ist es so, dass ich sogar Angst habe, um etwas konkret zu beten, weil es könnte ja sein, Gott tut es dann nicht und dann bin ich enttäuscht. Ich erinnere mich, wir waren mit einem Wohnmobil, nicht mit unserem, das gehörte uns nicht, dieses Ding, wir fuhren durch Irland und wir standen an irgendeinem Parkplatz, da war auf jeden Fall eine Tankstelle, das weiß ich noch. Es war in der Pampa und als wir wegfahren wollten, ging dieses Ding nicht mehr an. Es leierte nicht oder so, es machte einfach gar nichts. Wie wenn jemand die Batterie ausgebaut hätte. Und wir haben dann in der Tankstelle gefragt, wie lange dauert das, ein Techniker hier kommt, ja, 15 Stunden. Wir haben eine Kühlerhaube auf, alles das, was ja nichts bringt. Und irgendwann haben wir gesagt, wir könnten dafür beten, dass das Ding angeht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber endlich ist nicht passiert. Nee, komm, lass uns nochmal gucken. Wieder Kühlerhaube auf. Und dann haben wir gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Nur weil es sein kann, dass es nicht hilft, beten wir nicht, oder was? Also haben wir gebetet. Ich setze mich wieder vorne hin, stecke den Schlüssel rein, drehe rum. Nichts. Und ich wusste schon, genau so hatte ich es erwartet. Ziemlich sauer drehe ich den Schlüssel nochmal und er lief. Also manchmal habe ich Angst, um etwas konkret zu beten, weil ich denke, es könnte ja nicht in Erfüllung gehen. Was ich damit sagen will, wenn ich über dieses Thema rede, dann erlebt ihr mich nicht unbedingt von meiner stärksten Seite. Aber ich habe gedacht, ich will ehrlich mit euch darüber reden und nicht irgendwie euch was vormachen. Gebet, Kontakt mit dem Unsichtbaren. Heute der Auftakt zu dieser Predigtreihe, das Thema heißt Gott suchen. Das erste Kapitel sozusagen. Und ihr werdet das auch merken, wir gehen heute noch gar nicht so wahnsinnig in die Tiefe beim Thema Gebet. Gott suchen. Das ist eigentlich der tiefste Antrieb, wenn Leute beten. Sie suchen Gott. Und wir werden uns ein paar Gottessucher anschauen. Und den ersten, den erlebt ihr jetzt in einer Theaterszene.
Entschuldigung.
Tut mir leid, nein. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht stören.
Warten Sie noch Platz.
Nein, bleiben Sie ruhig sitzen.
Okay. Ich wollte sowieso gerade gehen.
Nein, bleiben Sie, ich muss nur noch das Auto einladen. Wunderbarer Abend heute, oder?
Ja.
Entschuldigung, jetzt hat sich schon wieder gestört.
Nein, das ist okay, ich wollte wirklich gleich gehen.
Nein, nein, ich muss nur noch den letzten Kuchen holen.
Dann kann ich Ihnen helfen.
Nein, nein, es sei denn, Sie können singen.
Singen?
Ja, ich bin der Chorleiter von dieser Kirche da. Und ich bin immer auf der Suche nach neuen Sängern.
Tut mir leid, singen kann ich nicht.
Schade, aber wir hatten eine wundervolle Feier heute Abend mit dem Chor. Wir haben einige Sopranistinnen, die können wunderbar kochen. Noch besser, als sie singen können. Das ist schon einiges heiß. Möchten Sie ein Stück haben?
Danke, nein.
Okay.
Schaut aus, als hätten Sie eine Menge Spaß da drin, ne?
Ja, doch. Das kann man wohl sagen. Wobei ich mir wünschen würde, wir würden es nicht jedes Mal in der Kirche machen. Weil hinterher bleibt immer der Hausmeisterjob an mir hängen.
Sie sind da jetzt aber nicht auch noch der Pfarrer, oder?
Nein, nein.
Ich meine nur, weil da ist immer so viel los und Sie scheint auch sehr beschäftigt.
Ja, doch, doch. Wir machen eine ganze Menge. Ja, und was machen Sie sonst so?
Ach, Sie wissen schon. Der Job, die Familie, die vielen Kinder.
Wie viele Kinder? Wie viele haben Sie denn?
Ja, drei. Einen 11-jährigen Sohn, eine Tochter, die 9 ist. Sie liebt es zu singen. Ganz zum Ärgernis ihres Bruders.
Die nächste für den Chor.
Ja, ihr würde es bestimmt Spaß machen. Und dann haben wir noch ein 3-jähriges Mädchen.
Ah, das nette Mädchen.
Ja, sie ist ziemlich verzogen.
Das klingt wie eine richtig nette Familie.
Ich habe eine tolle Familie.
Und was machen Sie beruflich?
Ich bin Marketingmanager im Betrieb. Schon seit 8 Jahren.
Das ist eine lange Zeit. Also ich meine, heutzutage ist es eine lange Zeit.
Ja, es ist ein toller Job. Es ist ein guter Job.
Hören Sie, warum sind Sie eigentlich heute aus dem Auto ausgestiegen?
Wie bitte?
Ja, ich meine, normalerweise bleiben Sie doch immer vor dem Auto drin sitzen, aber heute sind Sie ausgestiegen.
Ich wusste nicht, dass ich beobachtet wurde.
Nein, so meine ich es nicht. Entschuldigung. Ich habe nur nach den Proben ab und zu mal abschließen müssen, dann habe ich die zufällig im Auto gesehen und naja, am Anfang habe ich gedacht, sie werden wohl sich die Gegend anschauen, um vielleicht nur einzubrechen und so, aber dann ist mir irgendwie klar geworden, naja, ich weiß nicht, ob sie vielleicht nur die Gegend sondieren oder so.
Die Gegend sondieren? So nennen sie das.
Wie nennen sie es denn?
Ich weiß nicht. Frustrierend würde ich es nennen, glaube ich.
Frustrierend? Was ist denn das Problem?
Ja, genau. Was ist das Problem? Irgendetwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht, was es ist. Meine Frau sagt, ich sei in einer Midlife-Crisis. Mein Arzt sagt, ich bin kerngesund, mir fehlt nichts. Meine Freunde sagen, ich müsste mal wieder einen drauf machen, über die Stränge schlagen, mich gehen lassen. Es sagt einfach jeder was anderes.
Aha. Ja, und was denken Sie?
Ich? Ich denke, dass ich zu viel denke. Sehen Sie, ich habe seit 15 Jahren eine prima Ehe. Ich liebe meine Kinder und meine Kinder lieben mich. Ich habe einen tollen Job. Ich habe ein Haus mit 7 Zimmern und 2 Autos und einem Hund und 3 Goldfische. Das ist eigentlich perfekt.
Ja. Das klingt doch auch gut.
Ja, aber warum laufe ich dann mitten in der Nacht um 11 Uhr abends noch durch die Gegend und fahre im Auto herum, rede mit einem völlig Fremden? Irgendetwas fehlt. Es ist, als ob ich etwas verpasst hätte, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich habe das Gefühl, dass mir die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt, aber ich finde keine Antwort. Ich finde einfach keine Antwort. Das ist frustrierend. Aber entschuldigen Sie, das ist ja überhaupt nicht alles ein Problem.
Nee, ich passe schon nicht. Ich habe Zeit.
Manchmal ist es, als würde ich in einem Raum sitzen und das Licht wird langsam schwächer. So als würde ich langsam erblinden. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr viel Zeit habe und bald nichts mehr sehen werde. Ich kann nichts dagegen tun. Ich finde einfach keine Antwort. Also fahre ich. Fahre hierhin, fahre dorthin, fahre in der Gegend rum und manchmal lande ich auch hier.
Ja, und was passiert denn, wenn Sie hier gelandet sind?
Ich sitze. Im Auto, hier auf der Bank. Ich sitze und warte darauf, dass ich endlich wieder klarer sehen kann über mein Leben und was das alles soll.
Waren Sie schon mal da drin?
Hier?
Ja.
Nein, ich bin kein. Ich bin nicht religiös, nein. Also seit meiner Kindheit bin ich schon nur noch zu Hochzeiten in der Kirche gewesen. Ich gehe nicht zur Kirche. Nein.
Ja, ich frage nur, weil Sie sitzen ja eben vor einer.
Ja, wie gesagt. Das macht nicht viel Sinn. Ich denke, es ist langsam Zeit zu gehen.
Ja, also, falls Sie sich doch nochmal anders überlegen, zum Gottesdienst kommen wollen, also, ich sitze normalerweise in der dritten Reihe von hinten. Nur falls Sie sich hier mit jemandem setzen wollen, den Sie kennen. Nur vorausgesetzt natürlich der Chor sieht nicht. Also, das ist der Ort, wo ich versuche, Antworten zu finden.
Und? Gelingt es?
Was? Antworten finden?
Ja.
Von Zeit zu Zeit?
Vielleicht einmal, wer weiß. Aber es ist wirklich Zeit zu gehen.
Ja, für mich auch.
Danke.
Ja, keine Ursache. Einen schönen Abend Ihnen noch.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Hast du das schon mal gefühlt, was dieser Mann fühlt? Was er nicht so richtig beschreiben kann? Was ich auch nicht richtig beschreiben kann. Aber ich glaube, ich kenne dieses Gefühl. Es hat mich noch nie auf die Straße nachts getrieben. Aber ich glaube, und ich glaube, ihr wisst, was er meint. Etwas fehlt, hat er mehrmals gesagt. Etwas fehlt. Was auch immer. Aber es ist irgendetwas, was dieses Leben eigentlich ausmacht. Und von dem ich merke, es fehlt. Und jetzt versteht ihr auch, warum hier ein Bügeleisen steht. Etwas fehlt. Dieses Bügeleisen fehlte mir am Freitag. Ich habe es gesucht, ganz ehrlich, ich wollte bügeln. Und habe in unserem Haus nach dem Bügeleisen gesucht. Warum habe ich gesucht? Weil es mir fehlte. In der Regel sucht man dann etwas, wenn einem etwas fehlt. Hat man alles, sucht man auch nichts. Gott suchen heißt das Thema heute. Du wirst nicht anfangen, nach Gott zu suchen, wenn du nicht merkst, etwas fehlt. Du wirst nicht anfangen, nach Gott zu suchen, wenn du nicht zuerst merkst, etwas fehlt, was immer es ist. Und wir schauen jetzt ins Johannesevangelium, das Kapitel 1. Ich habe euch gesagt, ich stelle euch ein paar Leute vor. Das war der erste. Die Sucher waren. In Kapitel 1 gleich erzählt Johannes von zwei Leuten, die suchen. Ich lese euch mal Kapitel 1, Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes, übrigens ist nicht der, der das geschrieben hat, sondern Johannes der Täufer, ein Mann, der Prediger war, der Leute taufte, der auch so eine Clique um sich geschart hatte von Anhängern. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort, zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Er wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, antworteten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa um 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas ging kurz darauf zu seinem Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Zwei junge Leute, Männer, Anfang 20 schätze ich jetzt einfach mal. Irgendwie sind sie religiös angehaucht, sonst würden sie nicht mit diesem Seelenführer Johannes abhängen. Irgendwie wollen sie mehr als nur das normale Leben leben. Was sucht ihr, fragt Jesus sie, was sucht ihr, als sie ihm nachdackeln? Und er hat recht, sie suchen etwas. Zwei junge, dynamische Männer, die spüren, etwas fehlt. Etwas fehlt. Sie suchen vielleicht nach Sinn. Etwas, wofür man sein Leben einsetzen kann, wofür es sich lohnt zu leben. Und, das macht der Text deutlich, sie warten auf den Messias, weil sie Juden sind. Warten sie auf den, der kommen soll, von Gott. Nur, sie sind zu feige, das Jesus so zu sagen. Und als er sie fragt, was sucht ihr, da sagen sie, wir wollten einfach mal gucken, wo du wohnst. Jesus, könnte ich mir vorstellen, Jesus grinst, steht nicht im Text. Und dann sagt er, dann kommt mal mit ihr beiden Clowns, steht auch nicht im Text. Dann zeige ich euch mal, wo ich wohne. Und sie gehen mit ihm und sie bleiben bei ihm den ganzen Nachmittag, sitzen bei ihm auf der Couch, erleben diesen Mann. Und einer von beiden sagt nachher zu seinem Bruder, wir haben ihn gefunden. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Zwei suchende Männer, die wissen, dass etwas fehlt. Zwei Kapitel später, ein weiterer Mann, der weiß, dass etwas fehlt, aber ein völlig anderer Typ. Ein älterer Mann. Einer, der schon längst kein Enthusiast mehr ist, wie die beiden jungen Männer. Er ist ein Denker, er ist ein Theologe. Er ist jemand, der sich Tag und Nacht Gedanken macht über dieses Leben und über Gott. Und er ist jemand, von dem eigentlich alle glauben, dass er oder wer, wenn nicht er, Kontakt mit dem Unsichtbaren hat. Kapitel 3. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israel weißt das nicht? Entgegnete Jesus. Das Gespräch geht noch lange weiter. Ich habe mich entschieden, euch aber eine relativ lange Passage einfach mal vorzulesen. Ihr merkt, hier unterhalten sich zwei ziemlich intelligente Menschen. Es ist für unser Eins einigermaßen schwer, ihnen zu folgen. Ist euch das gerade so gegangen beim Zuhören? Ich will auch gar nicht so sehr auf das eingehen, sondern euch nur zeigen, hier ist ein Mann, der sucht. Und er ist ja ganz anders als die anderen zwei. Er ist ein Denker, er ist ein weiser Mann. Er kennt dieses Leben eigentlich. Eigentlich sollte er auch Gott kennen. Er ist sogar jemand, so sagt Jesus ihm, der Lehrer ist, der andere seine Erkenntnis weitergibt. Und im Übrigen lebt er ein moralisch integres Leben. Er hat ein hohes Level an ethischen Maßstäben. Ein guter Mann. Und doch sucht er nachts dieses Vier-Augen-Gespräch, weil er weiß, etwas fehlt mir. Und auch er sagt es Jesus nicht direkt ins Gesicht, Herr Jesus, etwas fehlt mir. Aber Jesus merkt es sofort und geht darauf ein. Im Grunde will er wissen, wie finde ich das Leben? Wie finde ich Gott? Weil trotz aller meiner Religiosität, ich glaube, ich kenne ihn nicht wirklich. So, noch eine Person in Johannes 4. Endlich eine Frau, denn das war jetzt ziemlich männerlastig alles hier. Ja? Die zwei hier, die zwei jungen Typen in Kapitel 1, der Pharisäer in Kapitel 3, jetzt eine Frau. Die Situation ist die, Jesus geht durch Samarien, das ist ein Gebiet, in dem Juden, Jesus war Jude, eigentlich nichts verloren haben, weil man die Samaritaner nicht so gut abkonnte. Und er geht durch dieses Gebiet, er ist Mittagshitze, er setzt sich an einen Brunnen, seine Jünger gehen in die Stadt was einkaufen, er sitzt allein an diesem Brunnen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude, ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich den Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Die Frau wendet dann ein, sie hat nämlich nicht kapiert, wie kannst du mir was zu trinken geben, das ist doch kein Becher oder Eimer, um was hochzuholen. Jesus sagt ihr dann, jeder, der von dem Wasser trinkt, dem Wasser hier, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird zu ihm in einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hinkommen, um Wasser zu holen. Sie hat es immer noch nicht gerafft. Geh und rufe deinen Mann, sagte Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwidert Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Sie unterhalten sich noch eine Zeit lang weiter. Die Jünger kommen dann irgendwann wieder. Und dann, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging an den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zusagt, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Da machten sich die Leute auf und gingen zu Jesus. Diese Frau spürt es auch, etwas fehlt. Sie spürt es wahrscheinlich am härtesten von diesen Personen. Ihr ganzes Leben ist eine einzige Suche. Sie hat gesucht, in Männerbeziehungen vor allem. Und ihre Suche hat sie ziemlich kaputt gemacht. Ihre Suche hat sie auch in den Rand der Gesellschaft gedrängt, weil das damals noch sehr, sehr verpönter war als heute. 5 Männer hast du gehabt. Und das ist der Grund, warum sie mittags zum Brunnen geht, weil sie weiß, in der Mittagshitze geht sonst keiner. Da entgehe ich den anderen Frauen und ihren Blicken. Sie sehnt sich nach Leben, sie hat Durst. Gib mir von diesem Wasser, damit ich nie mehr Durst habe. Sie sucht, und man hat den Eindruck bei dieser Frau, sie hat ihre Suche schon fast aufgegeben. Ich habe euch diese Leute vorgestellt, um euch ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, euch zu identifizieren. Welchem dieser Menschen gleichst du? Welchem dieser Menschen gleichst du? Dem Familienvater, dem es eigentlich super geht, der nicht weiß, was ihm fehlt, der eigentlich ein Top-Leben lebt? Oder gleichst du diesen zwei jungen Enthusiasten, die noch was vom Leben erwarten, die dieses Leben fürs Richtige einsetzen wollen, nicht einfach nur für Karriere oder was auch immer, sondern die nach einem tieferen Sinn fragen? Oder gleichst du diesen Denker? Vielleicht lebst du auch ein Leben auf hohem moralischem Niveau. Und du weißt auch, es gibt Gott. Aber Kontakt zu ihm hast du bisher nicht erlebt. Oder geht es dir wie dieser Frau? Vielleicht hat dich das Leben verletzt. Tief verletzt. Vielleicht bist du schuld dran oder auch nicht. Vielleicht sind andere schuld daran. Das spielt gar nicht so eine große Rolle. Auf jeden Fall bist du enttäuscht von diesem Leben. Du bist nah daran, aufzugeben. Eins der Lieder vorhin hat das unheimlich gut ausgedrückt. Ich bin nah daran, aufzugeben in meiner Suche. Geht es dir so? Wie dieser Frau, deren Herz sich sehnt nach, ja, ich habe überlegt, nach was eigentlich? Nach was suchen diese Leute? Was ist es, was der Mann auf der Bank fühlt? Er sagt, das fand ich sehr stark, er sagt, es ist, wie wenn ich in einem Raum sitze und das Licht wird langsam schwächer. Was ist es, was er vermisst? Mir fiel ein Wort dazu ein. Ich glaube, das kommt euch jetzt komisch vor, wenn ich es sage, aber ich glaube, diese Menschen spüren Heimweh. Ich weiß nicht, ob du schon mal Heimweh hattest. Es gibt Leute, die hatten das nie. Wir sind gerade umgezogen. In den letzten Tagen habe ich das manchmal gespürt. Heimweh. Guck mir ein paar Bilder an von Freunden und plötzlich habe ich es. Nur kurz, aber. Ich erinnere mich an eine Teenager-Freizeit. Da war ein Teenager, der kam und sagte, ja, mir geht's so schlecht irgendwie, habt ihr nicht eure Tabletten für mich? Und dann unser erfahrenster Mitarbeiter fragte ihn nach den Symptomen. Ist es so ein Gefühl hier im Bauch, so, Bauchschmerzen? Ja. Fühlt sich auch irgendwie schlapp so, man hat gar keine Kraft mehr, naja. Geht es dir einfach rundum so schlecht und ist es vor allem dann, wenn du zu Hause denkst, ja, oh, das hatte ich auch schon. Pass mal auf, ich gebe dir hier eine Tablette, ist aber unheimlich starkes Zeug, nimm nur eine halbe, war nur Aspirin. Nimm nur eine halbe, leg dich auch vorher ins Bett, wenn du die schluckst, die bläst das weg. Und es hat funktioniert. Seitdem haben wir Placebo-Tabletten mitgenommen auf Teenager-Freizeiten. Ich bin überzeugt, tief in unserem Herzen ahnen Menschen, dass sie etwas verloren haben und dass es ihr Zuhause ist. Und das, was sie spüren, ist etwas wie Heimweh. Heimweh. Etwas fehlt und das tut weh. Und es ist gut, wenn du das spürst. Dann hör auf dein Herz. Hör auf dieses Heimweh, auch wenn es weh tut. Es weist dich in die richtige Richtung. Weil meine Überzeugung ist, Gott hat dein Herz erschaffen und dein Herz ist praktisch darauf geeicht, nach Hause zu kommen, zum Schöpfer. Das ist meine erste Aufforderung an dich heute, an euch, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigen wollt, in den nächsten Wochen Gebet. Werdet Gottes Sucher. Werdet wie diese Leute Gottes Sucher. Werdet jemand, der sich ernst auf die Suche macht. Das war das Erste. Das Zweite ist, das ist sehr wichtig, such an der richtigen Stelle. Das ist eine spannende Frage, wo du suchst. Denn diese Welt bietet dir hunderte von Möglichkeiten und Antworten, wo dein Heimweh gestillt wird. Am Montag, glaube ich, Dienstag eher, haben wir eine Stadtführung gemacht. Da kriegt man geschenkt, wenn man hier als Bürger sich anmeldet in Würzburg. Ihr habt eine wunderschöne Stadt, wirklich. Und irgendwie hat der Führer da gesagt, Würzburg hätte entweder die höchste oder eine der höchsten Kirchendichten. Ja, und wenn man so durch den Altstadt läuft, sieht man das Kirchen, Kirchen, Kirchen. Und man könnte meinen, so viele Kirchen wie hier stehen, muss Würzburg eine Stadt sein, wo die Leute wirklich gut darin sind, Gott zu suchen, Gott zu finden. Es muss hier viele Gottessucher geben oder gegeben haben, die diese Kirchen gebaut haben. Ich weiß nicht, wie voll diese Kirchen jetzt sind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dieser Stadt in der Kirche suchen, wenn sie suchen. Denn diese Welt bietet hunderte andere Möglichkeiten. Wo hast du bisher gesucht? Nochmal zu diesem Bügeleisen. Wie gesagt, wir sind umgezogen. Das bedeutete, wir hatten dieses Bügeleisen noch nie benutzt im neuen Haus, dieses Bügeleisen konnte überall sein. Überall. Im ganzen Haus. Das ist ein echtes Problem. Es konnte in irgendwelchen Kisten sein, die noch nicht ausgepackt sein. Ich habe im Keller gesucht. Es kann sein, dass es unter Gardinen, einem Berg Gardinen liegt, die irgendwo in der Ecke noch sind. Es kann sein, dass es im Kleiderschrank ist. Als mir das bewusst wurde, habe ich relativ schnell aufgehört zu suchen. So macht Suchen einfach wenig Spaß. Wenn man etwas sucht, ist es echt von Vorteil. Man weiß in etwa, wo man zu suchen hat. Und die Leute, die ich euch vorgestellt habe, haben alle eins gemeinsam. Sie haben bei Jesus gesucht. Wahrscheinlich war das nicht der erste Ort. Aber sie haben bei Jesus gesucht. Und keiner von denen war sich hundertprozentig sicher, bei Jesus finde ich. Ihnen war dieser Jesus eher suspekt, gerade dem Theologen. Aber in seiner Nähe haben sie gespürt, hier finde ich Kontakt mit Gott. Hier finde ich, was ich suche. Kontakt mit dem Unsichtbaren. Und hier sitzen Leute in diesen Reihen, die haben Gott gefunden und sie alle würden dir sagen, ich habe ihn bei Jesus gefunden. Ich habe ihn bei Jesus gefunden. Bei Jesus bin ich nach Hause gekommen. Und mein Heimweh wurde gestillt. Also wenn du Gott suchst, dann überleg dir, wo du suchst. Such bei Jesus. Diese zwei jungen Männer, sie finden Jesus und sie sagen nachher ihrem Bruder, hey, wir glauben, es ist der Christus. Wir glauben, es ist Gottes Sohn. Der Theologe, er kommt schon zu Jesus. Bevor er überhaupt mit ihm gesprochen hat, sagt er, und man merkt, er weiß es, du bist ein Mann, der von Gott gesandt ist. Denn jemand, der nicht von Gott kommt, kann nicht solche Wunder tun wie du. Er weiß das, bevor er dieses dieses informelle Treffen da hat schon. Und die Frau, die mit Jesus geredet hat, sie läuft zu ihren Leuten in der Stadt und sagt, er hat mir alles gesagt über mein Leben. Kommt mit, es könnte der Sohn Gottes sein. Such bei Jesus, du musst das selber rausfinden. Wir können das dir nicht beweisen, dass du bei Jesus findest. Wir können nur sagen, was wir erlebt haben. Nimm dir eine Bibel und lies alles darin, was du über Jesus finden kannst. Schlau ist da nicht ganz vorne anzufangen, sondern im Neuen Testament. Dann kommen schneller diese Passagen. Lies alles, was du über Jesus finden kannst. Und wenn du anfängst zu beten, dann bete zu Jesus. Oder zu dem Vater Jesu. Den Gott, den Jesus sein Vater genannt hat. Und du wirst Kontakt mit Gott finden. Also, werde zu einem Sucher. Und das zweite, such bei Jesus. Es ist schlau zu wissen, wo man suchen muss, wenn man einen Bibelalten sucht. Und noch eins ist mir wichtig. Such ernsthaft. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was auch ein Grund war, dass ich gar nicht so lange nach dem Bügeleisen gesucht habe. Es war mir auch nicht so wichtig, es zu finden. Ich wollte einfach nett sein und mal so ein bisschen bügeln und so und habe mich auch echt bemüht, es zu finden, aber dann gut. Ne? Ich habe so ernsthaft nicht gesucht. Weil, hätte ich es gefunden, würde es Arbeit bedeuten. Nicht wahr? So, das ist das eine. Es kann sein, wenn du Gott findest, dass es Arbeit bedeutet. Bist du trotzdem bereit, ernsthaft zu suchen? Und noch was, es kann sein, sei dir im Klaren, es könnte sein, dass du etwas anderes findest, als du das erwartet hast. Dieses Bügeleisen sieht überhaupt ganz anders aus, als das Bügeleisen, was ich gesucht habe. Ich dachte, unser Bügeleisen ist blau. Es ist also nicht so, dass ich das Ding gefunden habe und dann weitergesucht habe. Ja? Ich glaube, das hätte das schon erkannt. Aber meine Frau hat kurz vor dem Umzug ein neues Bügeleisen gekauft. Das, was sie dann einen Tag später gefunden hatte, ist anders als das, was ich erwartet habe. Das kann ja auch mit Gott passieren. Wenn du nach Gott suchst, dann wirst du Gott finden, aber du wirst ihn so finden, wie er ist. Und nicht so, wie du ihn dir vielleicht vorstellst. Erwarte zum Beispiel nicht, dass Gott, wenn du betest, sich dir so zeigt, wie du das gerne hättest. Dir auf eine ganz bestimmte Art und Weise antwortet. Ich erzähle euch jetzt was. Ich habe am Anfang gesagt, ich werde ehrlich sein. Ich erinnere mich an einen Abend auf Amrum, Nordsee, ich weiß ja nicht, wie das hier unten im Süden so bekannt ist. Ne? Auf Amrum, letztes Jahr im Herbst. Wir waren da mit einer Gruppe von jungen Leuten und wir hatten eine Zeit, wo wir ganz intensive Gemeinschaft erlebt haben und wo auch ein Referent da war und der hat unter anderem auch über Gebet und über Kontakt mit Gott und so referiert. Und dieser Typ, der kommunizierte mit Gott, jedenfalls erzählte der das, per Flatrate, hatte man den Eindruck. Da schien es überhaupt keine Übertragungsprobleme zwischen ihm zu geben. Auch der Downstream, ja, lief super. Er hörte Gott. Und mich hat das fasziniert und auch verwirrt. Und nach einem Vortrag, da gab es Abendessen, da wusste ich, ich werde jetzt nicht essen, ich muss raus. Ich muss allein sein. Ich muss joggen. Also bin ich joggen gegangen. Bin Richtung Strand gerannt. Es war dunkel, es war Herbst, November, es war am Regnen. Und es war ziemlich windig. Und ich habe beim Laufen Kontakt mit dem Unsichtbaren gesucht. Und ich weiß noch ungefähr, was ich gesagt habe. Warum redest du nicht so mit mir? Warum redest du so nicht mit mir? Warum lässt du, Gott, ich erwarte das jetzt, warum lässt du nicht jetzt irgendwas passieren? Irgendwas. Wir sind hier allein, mach irgendwas. Ein kleines Zeichen, nein, lieber ein großes. Nur nicht so, dass es mich jetzt gerade umwirft vor Schock. Aber etwas, dass ich weiß, Gott ist jetzt hier und er hört mich und er redet mit mir. Ich will Kontakt. Rede mit mir. Also so, ich habe das wirklich so vor mich hingeleiert. Ich hoffe, niemand hat mich gehört. Aber da waren eigentlich keine Leute, außer der Wind hätte es weit, weit getragen. So, irgendwann komme ich an den Strand. Ein sehr, sehr breiter Strand und jetzt nicht mit so tiefem Sand, sondern vielleicht kennt ihr das manchmal gerade, wenn der Wind drüber geht, richtig knochenhart. Da kannst du super joggen. Der Wind kam allerdings heftig von links, also laufe ich nach rechts mit dem Wind. Und immer dieses, ja, wirre Gebet-Moment, ja, Gott suchend. Ich habe überlegt, ob das unklug ist, euch das jetzt hier so zu erzählen. Ja, vielleicht denkt ihr nach, ich habe einen Schatten. Aber ja, ich bin ehrlich. Also, zeig mir irgendwie, Gott, unmissverständlich, dass du da bist. Rede mit mir. Spürst du den Wind im Rücken? Lässt sich leicht laufen, oder? Also, ich bin echt ein schlechter Jogger. Aber da konntest du rennen, ohne zu ermüden. So heftig war der Wind von hinten. Kilometerweise. Hätte jeder von euch gekonnt. Du musstest eher dich anstrengen, um anzuhalten, wie aus dem Förderband. Spürst du den Wind im Rücken? Das bin ich. Ich trage dich durch das Leben. Ich mache es dir leichter. Nee, sag ich Gott, das ist jetzt mir zu einfach. Der Wind, ich garantiere dir, er war da, bevor ich da war. Nee, das nicht. Und dann hatte ich eine Idee, und das ist jetzt das, was wirklich ein bisschen peinlich ist. Ich sagte, Gott, echt cool wäre, wenn ich mich umdrehe, in die andere Richtung laufe und wenn ich dann den Wind noch im Rücken habe. Schmitter, du hast einen Schaden, habe ich gedacht, oder hat Gott gesagt, weiß ich nicht genau. Jedenfalls bin ich 5 Minuten weitergelaufen, ohne mich umzudrehen, weil ich dachte, das wieder im Wohnmobil. Was ist, wenn es nicht passiert? Und dann habe ich es gemacht. Ich habe mich umgedreht. Bin nicht gelaufen, ich bin nur stehen geblieben. Und ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, ich hatte den Wind heftigst im Gesicht. Er hat sich nicht gedreht. Und es war mir irgendwie, ja, wieder diese typische Situation, ja gut, genau so habe ich es erwartet. Natürlich passiert es nicht. Ich mache mich jetzt zum Affen. Das Einzige, was ich höre, sind Engel, die lachen, wenn sie mir zuschauen. Und ich bin dann noch weitergelaufen an diesem Abend, noch sehr, sehr weit. Viel zu weit eigentlich, weil ich einmal umdrehen musste gegen den Wind. Und ich habe noch ein paar unsinnige Sachen gemacht, Zeichen gefordert. Ich sage euch nicht was, ihr würdet mich nicht mehr ernst nehmen. Auf jeden Fall, was ich dir damit sagen will, wenn du Gott suchst, ist es super. Aber du kannst Gott nicht die Bedingung stellen, wie er dir zu begegnen hat. Er redet nicht unbedingt so mit dir, wie du das erwartest. Gott hat allerdings an diesem Abend mit mir geredet. Es würde jetzt viel zu lang dauern, euch das zu erzählen. Gott hat mit mir geredet, ist mir begegnet. Ich habe es auch erst 1-2 Tage später so richtig gerafft. Aber nicht so, wie ich es wollte. Und auch nicht durch irgendwelche meteorologischen Unmöglichkeiten. Sondern viel schlichter, aber auch viel näher. Also, wenn du willst, dann such Gott so durchgeknallt, wie ich das gemacht habe. Stell vor, sicher, dass dich niemand sieht. Und dann mach das. Das ist okay. Gott mag das auch, glaube ich. Aber erwarte nicht, lege Gott nicht fest, dass er sich dir so zeigt, wie du das möchtest. Die Leute, die Jesus hier begegnet sind, die haben ihn reden hören, glasklar. Aber sie haben oft Dinge gehört, die sie so nicht erwartet hatten. Einen Mann erlebt, der anders war, als sie das erwartet haben. Vor allem, und das ist jetzt wichtig, du musst dich darauf einstellen, wenn Gott mit dir redet, dass es andere Dinge sind, als du gern hören willst, dass es Arbeit bedeuten könnte, Gottes Reden für dich. Menschen wollen eigentlich oft nur 2 Dinge, wenn sie mit Gott reden, wenn sie anfangen zu beten. Dann ist es oft, dass sie sagen, also was ich will, ist, dass Gott irgendwie ein Problem in Luft auflöst, was ich habe. Oder das andere ist dem aber verwandt, sie wünschen sich, dass Gott ihnen ganz genau sagt, tu das. Es ist eine Entscheidung, steht an und man weiß nicht. Und jetzt könnte man das gut gebrauchen, Gottes Gedanken lesen können. Und er sagt mir, hier links, rechts ist falsch. Das sind oft die Dinge, die Menschen erwarten oder erhoffen, wenn sie beten. Aber meine Erfahrung ist, das sind nicht oft die Dinge, die Gott uns als erstes sagen will. Also stell dich darauf ein. Stell dich darauf ein, dass es dir geht wie diesen Menschen hier, dass Gott dir zuerst mal Dinge über dich selber sagen will, über dein Leben, wie er es sieht. Wenn du Gott suchst und wenn du ihn findest, dann wirst du dich selber finden. Kleiner Nebeneffekt. Und das macht ganz oft die Sache erstmal nicht leichter, sondern sogar schwieriger. Die 2 jungen Männer, die waren nachher noch 3 Jahre mit Jesus unterwegs und ihr Leben ist nicht leichter geworden. Er hat sie absolut gefordert. Und sie haben vielleicht noch viel, viel, viel mehr Fragen durch das Zusammensein mit Jesus sind aufgeworfen worden, als dass sie Antworten bekamen, die alles immer gleich klar machten. Sie haben viel aufgegeben. Ihr Leben wurde nicht unbedingt leichter. Oder dieser Nikodemus, der Denker, er muss sich anhören als Theologe von einem relativ jungen, umherziehenden Wanderprediger. So musste er ihn doch sehen, diesen Jesus. Ihm sagen, hey, du wirst Gottes Reich nie sehen, wenn sich dein Leben nicht total ändert. Du wirst völlig verwandelt werden müssen, wenn du Gottes Reich sehen willst. Es ist möglich, aber es wird dich sehr umkrempeln, Nikodemus. Und diese Frau sitzt mit Jesus am Brunnen der Mittagshitze und es dauert nicht lange und Jesus sagt, konfrontiert sie mit Dingen in ihrem Leben, von der sie sicher nicht gehofft hat, dass Jesus sie kennt und weiß. Konfrontiert sie mit Schmerz, mit Schuld. Sicher nicht das, was sie sich ausgesucht hätte, wenn Gott mal zu ihr redet. Also, wenn du wirklich Kontakt mit Gott suchst, wie habe ich das eben gesagt, dann such ernsthaft. Ernsthafter als ich nach diesem Bügeleisen. Such auch im Wissen, hey, es kann Konsequenzen haben, wenn ich ihn finde, die anders sind, als ich mir das jetzt vorstelle. Eins kann ich dir versprechen, du wirst nach Hause kommen. Du wirst einen Gott voller Liebe für dich finden. Und wenn es dir geht, wie diesen Menschen hier, der, wo es immer dunkler wird, du wirst einen Gott finden, in dessen Nähe es hell wird. Du wirst wieder sehen. Aber es kann sein, dass du in diesem Licht auch Dinge in deinem Leben sind, die du siehst, die dunkel sind und die Arbeit bedeuten, sie zu verändern. Und wenn du den Mut hast, diesen Kontakt mit Gott zu halten, auch wenn alles anders kommen sollte, als du denkst, dann wirst du das finden, was dein Herz sucht. Dann wirst du nach Hause kommen. Das ist das, was wir dir bezeugen können. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch heute sagen möchte. Wir werden uns intensiver als heute in den nächsten Wochen mit Gebet beschäftigen. Und ich möchte, dass ihr in diesen Wochen Gottessucher seid. Egal, ob du Gott noch nie entdeckt hast oder ob du ihn schon kennst, immer wieder suchen wir Gott, wenn wir beten. Tu das. Das Zweite, was mir wichtig ist, such an der richtigen Stelle, such beim Sohn Gottes. Nur hier ist Gott zu finden. Und das Dritte, such ernsthaft. Such ernsthaft, wenn es dir wirklich wichtig ist. Und leg Gott nicht fest, wie er dir zu begegnen hat, was er zu sagen hat, wie er zu handeln hat, sondern such nach dem Gott, so wie er wirklich ist. Und nicht nach dem Bild, was du von Gott im Kopf hast. Lass ihm seine Souveränität. Sogar wenn es für dich Arbeit bedeuten sollte. Was wir dir versprechen können, es wird dich in die Freiheit führen. Es wird deine Füße auf weiten Raum stellen. Du wirst nach Hause kommen. Amen. Wir hören jetzt ein Vortragslied. Und es geht darum, um jemanden, der sucht.